Gehen wir weiter nach Mexiko. Ya Basta, der Aufstand der Zapatisten, so heißt eine Bucherscheinung im Verlag Libertäre Assoziation, gerade rechtzeitig zum vielleicht letzten Regierungswechsel in Mexiko, ein Buch, das jetzt in den nächsten Tagen erscheint, 28 D-Mark kostet. Aber nicht das war Anlass, uns mit dem Thema Mexiko zu beschäftigen, sondern die sich zuspitzende Auseinandersetzung, insbesondere in der Provinz Chiapas, die uns erneut veranlasst hat, nachzufragen, und zwar bei Danuta Sacher in Bonn, die sich mehr mit dieser Thematik beschäftigt hat, wie die Situation derzeit aussieht, welche Hintergründe es für die derzeitige Entwicklung gibt und vielleicht auch eine Frage nach den Perspektiven. Letzte Woche ist der neu gewählte mexikanische Präsident Cedillo ins Amt eingeführt worden. Das war etwa am 1. Dezember. Nun steht die Amtseinführung des Gouverneurs der südlichen Provinz Chiapas an. Da gibt es heftige Streitereien. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, um was es da eigentlich geht. Es geht ja auch um die Anerkennung von Wahlergebnissen oder um die Frage, ob die Wahlen manipuliert waren.
Ja, ich meine, es gibt eigentlich kaum jemanden, der nicht zugibt, dass es, wie es jetzt im offiziellen Sprachgebrauch heißt, zu schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen gekommen ist. Der Streit geht darüber, wie schwerwiegend die sind und ob die Annullierung der Wahlen rechtfertigen. Ne? Es ist so gewesen, dass jetzt, sagen wir mal, auf ganz Mexiko-Ebene, auf ganz Mexiko bezogen war, der Protest gegen die neuerlichen Wahlmanipulationen nicht so massiv wie allgemein erwartet worden war. Und anders sieht es in Chiapas aus. In Chiapas gibt es eine militante soziale Bewegung, eine zivile Widerstandsbewegung gegen diese Wahlmanipulation. Und die haben im Gegensatz zu Rest Mexiko auch vom Wahltag an heftig dagegen angekämpft, dass der PRI-Kandidat, der zum Wahlsieger erklärt worden ist, jetzt auch als Gouverneur eingesetzt werden kann.
Nun gab es aber im Vorfeld des heutigen Tages offensichtlich auch noch Gespräche mit dem eigentlichen Wahlsieger oder der sich als Wahlsieger begreift, Avendaño. Ja. Er hat wohl auch mit dem neuen Präsidenten von Mexiko gesprochen und da gab es wohl Angebote, eventuell auch in die Regierung von Robledo, also dem PRI-Kandidaten, einzutreten.
Richtig, es gab Verhandlungen nach meinem Wissen zwischen Amado Avendaño als dem PRD-Kandidaten, Robledo, dem PRI-Kandidaten und dem neuen mexikanischen Innenminister. Und es soll das Angebot an Amado Avendaño gegeben haben, als Justizminister an der neuen Regierung teilzuhaben. Insgesamt sucht die PRI offensichtlich eine Art Stillhalteabkommen mit der PRD. Der Robledo, also der künftige PRI-Gouverneur von Chiapas, hat zum Beispiel symbolisch seine PRI-Mitgliedschaft niedergelegt, um sich als Mensch des Volkes zu präsentieren. Ne? Und das ist auch ein bisschen zynisch, weil das ist die Forderung jetzt die ganze Zeit gewesen, dass diese Staatspartei PRI Partei und Staatsamt trennt und jetzt meinen diese Herren das damit erledigen zu können, dass sie symbolisch ihre Parteiämter ruhen lassen.
Ne? Ich glaube, diese Schwierigkeit oder die Frage um die Regierungsbildung ist aber auch nur ein Ausdruck dafür, dass die Regierung vielleicht versucht, diesen Konflikt zu befrieden, ohne auf die tatsächlichen Probleme der dortigen Bevölkerung einzugehen.
Richtig, die Regierung ist in dem Dilemma, dass sie einerseits nicht nachgeben will, das heißt ihren Kandidaten erneut in Chiapas einsetzen will, andererseits würde es sich sowohl national als auch international sehr schlecht machen, wenn diese Einsetzung sozusagen mit brutaler Gewalt wieder erfolgen würde. Von daher versucht sie da tatsächlich einen Weg zu finden, der ihr erlaubt, die Machtfäden weiter in der Hand zu behalten, nicht das Gesicht zu verlieren und den Konflikt vor einem neuerlichen Eskalieren zu bewahren.
Nun ist aber gleichzeitig der als Vermittler in der letzten Zeit Eingesetzte auch zurückgetreten, ja. Was ein Zeichen doch dafür ist, dass mit Vermittlung dort nichts anzufangen ist.
Nee, wobei dieser Rücktritt von Madrazo hat im Grunde nur Tatsachen letztendlich abgesegnet oder bestätigt. Seit den Wahlen im August gab es ein Machtvakuum. Das heißt, dieser Madrazo hatte im Grunde keine Macht hinter sich. Die alte Regierung, die Salinas-Regierung, wusste, dass sie den Chiapas-Konflikt nicht mehr lösen wird. Der neue Präsident war nicht im Amt. Das heißt, es war eine Übergangssituation, in der Madrazo auch von seinen eigenen Leuten her quasi im luftleeren Raum stehen gelassen wurde. Von daher war es konsequent, dass er sein Amt niedergelegt hat, und ich würde das jetzt nicht jetzt weitergehend interpretieren wollen. Und die Verhandlung, der Dialog mit den Zapatistas ist erstmal völlig zum Erliegen gekommen. Ne?
Welche Anzeichen könnten denn dafür sprechen, dass eventuell die mexikanische Regierung den Konflikt doch noch militärisch zu lösen versucht oder zumindest mal das Problem einzukreisen versucht, aber mittels des Militärs?
Ja, das ist seit dem Sommer ist es so, dass die Truppen verstärkt wurden in Chiapas. Der Belagerungsring rund um die zapatistischen Gebiete wurde geschlossen. Das heißt, die Zapatistas befinden sich jetzt in einer Belagerungssituation, wo sie im Westen von der guatemaltekischen Grenze begrenzt werden und zum Osten, Süden, Norden hin von der mexikanischen Armee. Man spricht von etwa 50.000 Soldaten, die diesen Belagerungsring halten. Die Armee hat verschiedentlich versucht, ihre Position nach vorne zu verlegen, das heißt, den Zapatistas-Gebiet sozusagen schleichend abzunehmen. Es gab immer wieder militärische Aufklärungsflüge, es gab dokumentiert und beglaubigt militärische Tiefflüge über das Gebiet. Es kam vereinzelt zu Übergriffen gegen Leute aus der Zone. Und vor allem ist es so, dass außerhalb des Zapatista-Gebietes von Sicherheitskräften paramilitärische Banden der Großgrundbesitzer ausgebildet werden. Das heißt, die militärische Karte wird nicht aus der Hand gelegt. Sie bereiten sich darauf vor, eventuell militärisch loszuschlagen. Nur ist es wie in jeder bewaffneten Auseinandersetzung so, dass die militärische Karte nur gespielt werden wird, wenn es politisch möglich ist. Und im Moment ist es noch nicht politisch möglich, sondern haben die Zapatistas weiterhin zu viel Rückhalt.
Andererseits, du sprachst es eben schon an, es sind Landbesetzungen wieder gewaltsam beseitigt worden, es sind dabei auch Tote zu verzeichnen gewesen, insbesondere von den Landbesetzerinnen und Landbesetzern. Es gibt diese paramilitärischen Organisationen, die offensichtlich von den privaten Großgrundbesitzern wohl gesteuert werden. Spricht das nicht alles für eine militärische Konfrontation?
Nee, das spricht für eine viel kompliziertere Sache, nämlich eine Konfrontation zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen. Und das könnte tatsächlich so die Taktik im Hintergrund sein, dass an bewaffneten Konfrontationen innerhalb der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure operiert wird, und die Armee und die sogenannten Sicherheitskräfte würden dann sozusagen friedensstiftend eingreifen. Und da muss man auch sehen, dass die Zapatistas und ihre zivilen Unterstützer auch eine gewisse Selbstkritik inzwischen geleistet haben. Es ist so, dass teilweise bei den Landbesetzungen, inzwischen sind es über 500 Landbesetzungen in ganz Chiapas, dass da teilweise Eigentum berührt wurde von wirklichen Kleinbesitzern. Das heißt, nicht als Kleinbesitz getarnten Großhacenderos, sondern wirkliche Kleinbesitzer wurden da geschädigt. Und da hat man jetzt einen neuen Kurs eingeschlagen und sagt, diese Leute sollen wieder in ihr Recht eingesetzt werden, um da auch keine falschen Fronten zu errichten. Ne? Weil was man sehen muss, ist, dass bei den ganzen Aktionen der Viehzüchter und der Großgrundbesitzer, und diese Aktionen reichen von Demonstrationen über Sitzstreiks bis inzwischen zu Hungerstreiks, bei diesen Aktionen sind natürlich nicht diese Verbrecher in Schlips und Kragen zugange, sondern da werden die kleinen Besitzer vorgeschickt, und die sind sozusagen die einfachen Soldaten dieser Oligarchie.
Als politischen Arm hatten die Zapatisten versucht, diese demokratische nationale Konvention aufzubauen. Wie weit ist das jetzt gelungen, dass die sich als eigenständiger Faktor auch in der politischen Auseinandersetzung betätigen oder darstellen können?
Da muss ich jetzt erstmal gegen die Definition da was zu sagen, weil die Zapatistas haben ausdrücklich gesagt, dass sie die CND nicht als ihren politischen Arm betrachten, sondern sie sehen es umgekehrt, die CND als den Versuch des organisierten Ausdrucks der demokratischen Gesellschaft, wo sich die Zapatistas als Teil fühlen. ne? Aber nicht umgekehrt diese CND als ihr ziviles Instrument betrachten wollen. Ne? Das Problem ist, dass die, wie will ich denn sagen, die CND hat, sagen wir mal, nicht die Initiativkraft und die Mobilisierungskraft entwickelt, die man sich am Anfang und bei der wirklich begeisternden Gründungsversammlung im August versprochen hat. Es ist weiterhin so, dass sozusagen die Zapatistas von außen mit ihren mit ihrer konstruktiven Kritik und ihren politischen Vorschlägen im Grunde weiter da die eine Avantgarde-Rolle einnehmen, die sie eigentlich nie einnehmen wollten. Und ein bisschen ist das Problem, wie auch bei uns in der Linken, dass in der CND ja vor allem die jetzt wieder aktiv sind, die schon immer politisch aktiv waren und die sozusagen diese andere Art Politik zu machen, der Zapatistas zwar verbal begeistert begrüßt und aufgenommen haben, aber jetzt im politischen Alltag so nicht umsetzen können. Und vor allem hat offensichtlich in der letzten Zeit wenig konkrete Basisarbeit stattgefunden, sondern mehr halt Großversammlungs-Tohuwabohu, wo sich die verschiedenen politischen Strömungen halt Gefechte geliefert haben, aber nicht daran gearbeitet wurde, jetzt wirklich die soziale Basis in den Städten, auf dem Land zu konsolidieren und auszuweiten.
So dass also die Frage der Auseinandersetzung nach wie vor in Chiapas laufen wird und sich also noch nicht auf das Land ausgebreitet hat.
Richtig, das ist ganz eindeutig. Auch die CND hat halt in Chiapas hat eine funktionierende, sehr lebendige soziale Basis. Da ist das Netz der Bauern und indigener Organisationen und es sind keine paar Laberheinis, um das jetzt mal so ein bisschen locker zu sagen, sondern da bewegen sich ganze Dörfer und Gemeinden. Ne? Und das ist tatsächlich im Vergleich zum Land eine besondere Situation.
Nochmal zurück zur heutigen aktuellen Situation. Die Regierung will ihren Kandidaten in Robledo heute als Gouverneur dort vereidigen. Die EZLN wird dagegen sein. Was ist deine Prognose, wie es jetzt weitergehen wird?
Ja, nach letzten Berichten jetzt oder nach letzten Gesprächen mit Leuten in Chiapas ist es relativ ruhig. Also die Opposition mobilisiert zu einer Großkundgebung in Tuxtla Gutierrez, in der Hauptstadt von Chiapas. Es werden 25.000 bis 30.000 Leute erwartet. Die PRI mobilisiert ebenfalls ihre Leute in die Hauptstadt und es wird wohl so sein, dass im Gouverneurspalast der PRI-Mensch gekürt und außerhalb des Gouverneurspalastes Amado Avendaño in eine Parallelregierung eingesetzt werden wird. Ne? Es ist zu hoffen, dass es nicht zu Konfrontationen zwischen den Demonstranten kommt, weil das ist auch eine neue Politik der herrschenden Provokateure einzuschleusen in diese Kundgebung und Demonstration. Und es kam in den letzten Wochen da wiederholt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Und es war eindeutig, dass da Provokateure mitgemischt haben. Und das hoffen alle, dass das vermeidbar sein wird heute. Ne?
Kannst du dir vorstellen, dass die EZLN ihrerseits auch den Waffenstillstand aufkündigt?
Nein, also Markus hat ja gesagt, dass die EZLN die Einsetzung von Robledo als Aufkündigung des Waffenstillstands von Seiten der Regierung bewertet, hat aber gleichzeitig gesagt, dass sie nicht selbst jetzt in die militärische Offensive gehen werden. Und im Grunde ist das auch, das wäre sozusagen wirklich physischer Selbstmord, weil die Lage ist nicht mehr so wie im Januar, dass die EZLN sozusagen unbeobachtet Überraschungsangriffe starten kann. Die EZLN ist belagert und ist tatsächlich in ihrer militärischen Handlungsfähigkeit jetzt sehr begrenzt. Die einzige Option, die es gibt, ist die mehrfach erwähnte Präsenz der EZLN in anderen Landesteilen Mexikos. Die EZLN hat jetzt im November nochmal darauf hingewiesen, sie hätte jetzt bewaffnete Kräfte im Norden, im Zentrum, im Osten halt und im Süden des Landes. Aber bisher weiß weiterhin niemand, wie stark diese Kräfte sind, wie gut organisiert die sind und ob die tatsächlich jetzt losschlagen werden.
Gerade das wurde hier aber als großspurige Ankündigung kritisiert, dass es das überhaupt nicht gäbe.
Ja, also man muss das sich auch einfach anhören und sozusagen die Sache weiter beobachten. Ich finde es auch problematisch, immer wieder darauf hinzuweisen, weil erinnern wir uns, vor den Wahlen wurde das Gleiche gesagt, wir haben Kräfte im ganzen Land und wenn es wieder Wahlbetrug gibt, dann geht es sozusagen rund. Und im Gegenteil war die Opposition ziemlich gelähmt und handlungsunfähig. Ne? Von daher bezweifle ich auch, inwieweit es hilfreich ist, diese diese wiederholten Hinweise darauf, ne? Und man muss auch sehen, oder auch erinnern, was die Zapatistas selber auch wiederholt sehr klug und richtig gesagt haben: Das Entscheidende bei dem Einsatz militärischer Kräfte ist und bleibt die Politik. Und die Situation in Mexiko ist nicht so, dass jetzt eine weitere bewaffnete Aktion in verschiedenen Landesteilen nun jetzt doch die allgemeine Aufstandssituation auslösen würden.